Okay.
Our next speaker, Hugo Landau,
unser nächster Sprecher, Hugo Landau, ist spezialisiert in das Reverse Engineering, das Herausarbeiten von offenen Firmwares und offenen Softwares und für das Recht, die eigene Hardware wirklich zu besitzen. Öffnet die Bühne für seinen Talk Abenteuer im Reverse Engineering von Broadcom Netzwerk Interface Firmware. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Talk. Das ist vor allem eine Geschichte darüber, wie ich die Firmware von einem Broadcom Ethernet Controller reverse engineert habe und warum ich das gemacht habe vor allem. Also, um zu verstehen, warum ich das getan habe, muss ich euch mitnehmen zurück bis damals, als ich 10 Jahre alt war. Damals war ich schon an Computern interessiert und ich hatte gehört, dass das Windows XP, was bald veröffentlicht werden würde, würde eine sogenanntes Feature haben, eine Funktion, die sich Produktaktivierung nennt. Das ist eine Funktion, um das digitale Rechtemanagement zu einzuführen und das heißt quasi, dass die Aktivierung von dem Windows von Microsoft autorisiert werden würde. Und ich war damals nur 10 Jahre alt. Ich hatte noch nie von sowas wie der FSF oder Open Source Software gehört. Aber ich wusste intuitiv, dass das fundamental falsch ist und hatte damals schon Windows XP boykottiert als 10-Jähriger. Warum habe ich das damals gemacht? Weil ich intuitiv wusste, dass ein Computer auf der eigenen Seite sein sollte. Und das ist was, was ich auch immer noch glaube, dass er für dich arbeiten sollte. Der Computer sollte auf deiner Seite sein. Aber ist er das? Nein. Wegen zum Beispiel Produktaktivierung, Digitalrechtemanagement, Bootloadern, die gesperrt sind, Tivoisation, Smartphones, die komplett gesperrt sind von ihrem Hersteller. Das sind alles Dinge, die wir Anti-Features, also nennen. Das ist ein Begriff, der heißt quasi, das sind Funktionen, die nur entwickelt wurden für das Interesse des Herstellers und nicht in deinem Interesse. Und es geht weiter so. Also alles, was ein Chip hat im Endeffekt, kann mittlerweile benutzt werden, um Leute zu kontrollieren. Und diese Firmen versuchen das explizit auch herauszufinden, wie sie ihre Produkte monetarisieren können, nachdem sie es verkauft haben. Also es gibt ein legales Konzept, das eigentlich heißt, nachdem jemand etwas dir verkauft, kannst du damit machen, was du willst. Die können dir nicht sagen, wie du es zu benutzen hast. Aber Firmen haben mittlerweile herausgefunden, dass es egal ist, was das Gesetz in dem Kontext sagt. Sie können einfach Software benutzen, um da drum herum zu arbeiten und im Endeffekt Kontrolle auf den Kunden auszuüben mit diesen Produkten, die sie dir verkaufen, nachdem sie sie dir verkauft haben. Sie zum Beispiel bei Druckern zum Beispiel können sie versuchen zu verhindern, andere Druckerpatronen zu benutzen oder CNC-Maschinen oder Züge oder sowas, die sich deaktivieren, wenn man sie an den falschen Ort bewegt. Oder Autos, die sich deaktivieren, wenn man einen bestimmten Anschluss benutzt. Traktoren, die man nicht reparieren kann. Und tatsächlich ein anderer Talk, der heute noch kommt um 11 Uhr abends, über Züge in Polen, in die anscheinend auch solche Funktionen haben. Die beste Zitierung, die ich hier geben kann, die Quelle, ist ein Buch von Cory Doctorow, das genau vor solchen Dingen gewarnt hat vor einigen Jahren. Das Grundproblem, was wir hier haben, ist also quasi das der Kontrolle des Besitzers. Und hier haben wir ein Kernkonzept, auf das geachtet werden muss. Und das ist, dass alle Hardware und Software sollte so designt sein, dass sie eigentlich nur im Interesse des Besitzers arbeitet und nicht im Interesse von Herstellern oder anderen oder Regierungen. Und da kann man so drüber nachdenken, dass quasi diese Besitzerkontrolle eigentlich genau das Gegenteil von dem digitalen Rechtemanagement ist. Und jetzt ist es so, man kann natürlich freie Software machen und man kann freie Betriebssysteme machen, aber irgendwann wird es ziemlich tief und kompliziert. Dann findet man die zum Beispiel in der Firmware, wo die Leute, die die Hardware gemacht haben, das dahin getan haben. Und in so einer Maschine, wo wir vielleicht nicht wissen, was genau auf unserer Seite ist, zumindest wenn wir das wissen, dann müsste man das ja alles inspizieren können und auditieren und auch ändern können. Und entsprechend müssen eigentlich alle Teile von so einer Maschine quelloffen sein. Und das ist im Grunde auch, was Richard Stallman von Anfang an gesagt hat. Der war vor allem einfach genervt, weil er einen Bug in einer Druckertreiber nicht beheben konnte. Und da ist der Punkt, dass diese Anti-Features unmöglich sind, wenn man nur Open-Source-Software auf einem System hat. Wenn man etwas nicht mag, kann man es einfach entfernen. Die Fähigkeit, diese Anti-Features überhaupt hinzuzufügen, ist eine der Möglichkeiten, über die eine Firma diese Kontrolle über den Kunden ausüben kann. Und das heißt, wenn Sie die Firmware nicht öffnen wollen, weil die Nutzer könnten dann diese Funktion entfernen, die wir da hingepackt haben, dann ist das eigentlich per Definition, wenn ein Händler sowas sagt, dann ist diese Funktion eigentlich eine Anti-Funktion, ein Anti-Feature. Und da muss man nur darüber nachdenken, dass Open-Source DRM eigentlich keinen Sinn macht. Das ist komplett unmöglich. Und es geht nicht nur um die Kontrolle, sondern es geht auch um die Ethik und es geht auch um die Sicherheit. Also um Firmware, wenn man Firmware auditieren kann, dann kann man auch die Sicherheit beurteilen. Dann kann man sehen, ob Sicherheitslücken oder sogar Backdoors drin sind. Und auch die Qualität von solchen Softwares ist oft enorm niedrig. Ich persönlich habe es zum Beispiel mal geschafft, einen Laptop komplett unfunktional zu machen. Also er funktioniert gar nicht mehr, nur dadurch, dass ich Linux darauf installiert habe. Und das ist, weil diese Firmen, die wollen nur etwas gerade so zum Funktionieren bringen es einfach raus. Und oft ist es aber so, dass wenn sich dann Sicherheitsforscher das genauer angucken und sich ansehen, wie es funktioniert, dann stellen sie fest, das ist voll mit Sicherheitslücken. Und da kommen wir dann auch in den Bereich von den Herstellerketten-Attacken. Und da ist aktuell die Methode, dass die Hersteller sagen, sie signieren einfach alle Software, die da drauf ist. Aber da muss man sagen, dass das halt auch kein gutes Sicherheitsmodell ist und das Problem nicht im Entferntesten löst und eher die Kontrolle der Händler erhöht. Und da gibt es dann den Bereich von reproduzierbaren Bauprozessen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Und das kann damit tatsächlich helfen im Open-Source-Bereich. Ich weiß nicht, wie viele von euch darüber gelesen haben, aber man kann nicht unbedingt sogar einem Compiler trauen, dass er tatsächlich die richtigen Sachen produziert, und das kann man mit reproduzierbaren Bauprozessen beheben. Und wir sind ja jetzt in einem Bereich, wo AMD und Intel zum Beispiel Teile in ihren Prozessoren haben, die nicht ersetzt werden können. Da gibt es die Intel Management Engine und die AMD das AMD-Äquivalent, und die haben sehr komplexe Prozesse gebaut, um sicherzustellen, dass man diese Funktion nicht beeinflussen kann. Die haben ganz viel DRM darauf und stellen sicher, dass man selber keine Kontrolle über die eigene Maschine ausüben kann, und sind damit schon so weit gekommen, dass sie davon wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen werden. Und entsprechend wirkt es, als würde x86 da nicht mehr wieder rauskommen. Es gibt viele kleinere Computer, die wenig Leistung haben, die da wesentlich offener sind. Und deswegen stellt sich die Frage, wo können wir überhaupt jetzt einen Desktop oder einen Server herkriegen mit offener Firmware? Und das sah relativ lange sehr schlecht aus, aber es stellt sich raus, dass IBM schon seit langer Zeit sehr teure Server mit Power-CPUs gemacht hat. Und die erstaunlicherweise auf Nachfrage hin sehr viel von ihrer Firmware veröffentlicht haben. Und das Ergebnis ist, wir haben jetzt diesen Talos 2. Das ist ein EATX Motherboard. Das kann man wirklich komplett selber bauen, wie jeden Computer. Es ist nicht x86, sondern Power 9. Und es hat 99% offene Firmware. Aber warum nur 99%? Naja, es gibt diesen Broadcom Ethernet Controller. Der hat einen Firmware-Blob, und entsprechend wollen wir den also jetzt reverse-engineeren und endlich loswerden. Und das ist, wie ich dazu kam, den zu reverse-engineeren.
Dieses Gerät ist ein Ethernet-Controller. Auf einer Seite gibt es PCI Express und auf der anderen Seite hat man 4 Ethernet-Ports. Das ist die 13. Generation dieses Chips, welches bis zum Tigon Gate, der damals in Alteon in 1997 veröffentlicht wurde. Und da wurde eigentlich nicht so extrem viel verändert seitdem. Und, aber irgendwie ist dieser Chip dann bei Broadcom gelandet. Und dieser Chip ist vor allem für Server-Applikationen orientiert. Er hat Management-Funktionalitäten. Und da gibt es etwas, das heißt zum Beispiel NCSI. Das ist, erlaubt dem Host, die Network-Verbindung zu sharen. Und zum Beispiel das Baseboard aus der Ferne zu kontrollieren. Man kann zum Beispiel Firmware über LAN updaten und so weiter. Das BMC hat eine Netzwerkverbindung, das heißt, man kann damit kommunizieren mit einem separaten Port. Und das NCSI erlaubt uns, das BMC zu attackieren, damit er seine eigene Netzwerkverbindung quasi in denselben Ethernet-Port zurückgibt und nicht in einen separaten. Und ja, das ist NCSI. Dieser Chip sieht so aus, wir haben 4 Ethernet-Ports, wir haben 4 PCI-Functions auf der anderen Seite. Das heißt, für den Host sieht es aus wie 4 verschiedene Geräte. Wir haben auch einen Flash, auf dem man eine mysteriöse Firmware draufladen kann. Und alles dazwischen geht irgendwie verbunden, aber es gibt auch irgendwie eine MIPS CPU dazwischen. Also es gibt diese MIPS-CPU, wo irgendwas unspezifizierte Firmware draufläuft. Und, aber es gibt eben auch diesen Management-Link. Das heißt, es ist so quasi ein parallelifiziertes Ethernet-Interface und das wird halt so quasi alles, man kann es halt alles zusammen verbinden. Und da gibt es dieses mysteriöse Ding, das APE oder APE heißt. Es ist nicht ganz genau klar, was es macht. Es ist irgendeine Art CPU, aber das wusste ich. Also ich wusste damals nicht genau, was es ist. Es war eine Blackbox, über die niemand etwas wusste. Und die habe ich mir dann genauer angeschaut. Ich habe mir zuerst mal das Flash Layout angeschaut. Und habe mal relativ schnell dann ausgefunden, was da drin ist in dem Flash. Also wir haben MAC-Adressen, wir haben Konfigurationen, dann hat es irgendwo die Firmware, die auf den MIPS-Cores geladen wird. Und wir haben Things wie Option-ROMs, dass man dann den Host weitergeben kann, wenn der bootet, dass zum Beispiel dann so Dinge wie PXE, also Netzwerk-Boot macht. Und das Interessante hier ist, dass das meiste davon brauchen wir gar nicht. Das Power9-System, das nutzt zum Beispiel das PXE gar nicht. Der einzige Code, der uns wirklich interessiert, ist diese MIPS-Firmware und die mysteriöse APE-Firmware. Also habe ich mir das genau angeschaut, zuerst mit dem MIPS, und wir sehen, dass jeder dieser Port einen sehr alten MIPS-Core hat, also nichts speziell Neues. Wir haben zum Beispiel keine Multiply-Division-Instruktion. Wie diese Cores sind sehr alt und nicht so ausgereift. Und was die machen, die laden die MAC-Adressen vom Flash, dann machen sie viel Register-Setup für das Ethernet und das ist eigentlich, was die machen. Die haben nicht viel zu tun danach. Das ist immer noch so wie, also wahrscheinlich immer noch sehr ähnlich, wie das in 1997 gemacht wurde bei Tigon. Und viel wurde inzwischen in die Hardware verschoben und die Cores haben halt nicht mehr zu tun. Aber was machen sie denn immer noch? Irgendwas machen sie ja noch. Sie machen irgendwas mit MAC-Adressen. Okay, also was er vor allem macht, sind so Housekeeping-Tasks. Und was denn genau? Also was macht er genau für Housekeeping? Ich schaue das, ich zeige euch das jetzt ein bisschen genauer. Ich habe halt das Assembly in C dekompiliert. Diese Funktionen machen eigentlich zu 99% der Zeit nichts. Es ist einfach ein endloser Loop. Und der sagt uns so quasi, also er unterscheidet, sind wir eingeschaltet oder ausgeschaltet. Und je nachdem wird halt, wenn der Host eingeschaltet ist, wird die erste Funktion immer und immer wieder aufgerufen. Und was macht diese Funktion? Die macht eine PCI Express Capability, mit der der Host die Seriennummer herausfinden kann. Also, nachdem das Gerät gestartet ist, macht es eigentlich nicht viel mehr als die Seriennummer zu checken. Und diese Cores machen eigentlich nicht viel. Also wenn du die
möchtest du wirklich damit arbeiten, VPD-Loads in die Hardware zu laden? Naja, auf jeden Fall. Diese hier werden hauptsächlich benutzt für die Geräteinitialisierung und entsprechend wissen wir nicht so ganz, ob es sich hier um Kerne handelt oder irgendwas anderes. Es gibt ein paar Referenzen zu NCSI im Code, also gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Aufruf, der das implementiert, also muss ich tatsächlich jetzt den Code reverse-engineeren. Aber das Software-Image ist tatsächlich komprimiert mit irgendeinem unbekannten Algorithmus und der Speicher von dieser APE-CPU scheint auch nicht richtig reingemappt zu sein, das heißt, wir können den Speicher auch nicht direkt zugreifen. Also, wie kommen wir da überhaupt dran? Und das bringt mich dazu, wie ich tatsächlich im Endeffekt x86 Real Mode Decompression Code reverse engineeren musste. Ich wollte den Ape Code reverse engineeren, aber er war komprimiert. Und der Kompressionsmodus scheint aber halt nicht sehr bekannt zu sein. Problem 2 ist, ich wollte den APE-Speicherbereich nutzen mit, aber er ist nicht in den PCIe-Bereich oder irgendwas anderes reingemappt. Man kann ihn tatsächlich nur vom APE-Kern aus zugreifen. Aber das geht halt auch wieder nur, indem wir ein valides Firmware-Image für diesen Prozessor zur Verfügung stellen. Na, also wir haben hier irgendwie ein kleines Problem. Weil die einzige Art, um an den Adressspeicher ranzukommen, und das geht nur mit einem gültigen Firmware-Abbild, und das geht nur, wenn ich den Kompressionsalgorithmus kann, und dafür wiederum müsste ich den APE-Speicher bzw. das APE-Programm bekommen, und dazu bräuchte ich wieder den Adressspeicher, und dazu brauche ich wieder Ausführung auf der APE, und dazu brauche ich wieder das Firmware-Image, und damit haben wir eine zirkuläre Abhängigkeit. Also, um das ordentlich zu dekomprimieren, ohne den Dekomprimierungscode zu haben, obwohl wir da wirklich keinen Weg reinfinden können aktuell, habe ich erstmal eine Pause gemacht und über ein paar ganz andere Sachen nachgedacht. Also der Flash, wo das Programm drauf ist, scheint erstmal nicht ganz interessant zu sein. Aber es sieht tatsächlich so aus, als hätte es ein sehr ähnliches Kompressionssystem. Und diese Optionsroms, die müssen eigentlich selbst dekomprimierend sein. Das heißt, wahrscheinlich ist da irgendwo und für alte Legacy-BIOS-Systeme, im Gegensatz zu neuen BIOS-Systemen, ist es tatsächlich so, dass moderne UEFI-Systeme einen bestimmten Algorithmus benutzen, der im Standard definiert ist. Das heißt, dann ist es mit einem anderen Kompressionsalgorithmus komprimiert, aber den Dekomprimierungscode, den ich gesucht habe, den gibt es also eigentlich nur im x86 Real Mode Modus. Ah, oh nee. Also musste ich diesen Real Mode Code, der es wirklich keinen Spaß macht, dekomprimieren. Und das sind irritierenderweise sind es 16-Bit-Instruktionen und die Register, die da drin encodiert sind, ändern sich die ganze Zeit. Das hängt sehr ab von der aktuellen einzelnen Situation. Also zum Beispiel in diesem Fall könnten wir hier vom Register BX nach AL laden, aber es gibt noch einen zweiten Register ES. Und der Compiler ändert, was dieses ES bedeutet, die ganze Zeit. Das heißt, das hier zu debuggen wie ein normales Programm, ist super schwierig. Also habe ich versucht, das darüber zu reverse-engineeren, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Ich hatte jede Menge Bugs drin. Das hat zu jede Menge Änderungen im dekomprimierten Code geführt, der dann unauffällig Dinge korrumpiert hat innerhalb des Codes, was mein Disassembler verwirrt hat. Deswegen musste ich eine Dekompression finden, die keine Fehler produzieren würde, weil sonst brauche ich Tage dafür, um die einzelnen dekompilierten Komponenten zu debuggen. Und das ist also keine richtige Disassembly, weil irgendwas nicht richtig dekomprimiert wurde. Also habe ich danach die Idee gehabt, dass wir einfach mit einem anderen Ansatz arbeiten, der keine Bugs produzieren kann. Und da hatte ich die Idee, dass ich in einen x86 Real Mode Emulator in C schreibe. Emulator ist in diesem Fall vielleicht ein zu großes Wort. Die Idee ist, jede Zeile von x86 Real Mode Assembly konvertiere ich einfach in einen C-Kommentar und dann habe ich eine Emulationsumgebung quasi gebaut. Ich nenne sie Emulation, auch wenn es tatsächlich einfach globale Variablen sind. Ich nehme einfach hier globale Variablen mit dem Codewert von der Instruktion oder dem ES und dann habe ich die einzelnen Register von x86 und dann habe ich einfach eine Funktion ZES und was sie macht, ist, dass sie einfach ein ES-relatives Laden vornimmt und so kann ich mit jeder unterschiedlichen Zeile Assembly durcharbeiten mit einer äquivalenten Zeile C. Und so haben wir die ES-Segmentselektoren entfernt und er kann das einfach übersetzen in die jeweilige Zeile C, die das dann einfach überträgt von einer Zeile in die andere. Hier haben wir also einfach eine Inkrementierungsoption zum Beispiel, eine Zuweisungsoption und eine Ladefunktion, die sich so kann ich einfach jede Zeile Assembly in eine sehr einfache C-Zeile übersetzen. Und die Idee dahinter ist, dass jede Übersetzung von Assembly zu C, da hat jede Zeile einfach eine sehr triviale und vor allem korrekte Übersetzung in diesen C-Dialekt. Und das Coole ist, ich kann das so mir grob angucken und ich kann mit einem bloßen Auge erkennen, ob irgendwas falsch ist. Es gibt hier nicht wirklich super kontrollierte Kontrolle oder so, es gibt keine großen Loops oder so. Und das kompiliert tatsächlich gültig als Linux-Binary und konnte tatsächlich die APE-Binary komplett gültig dekomprimieren. So, also jetzt wurde es natürlich Zeit, dass ich endlich diesen C-Code loswerde, den ich benutzt habe, um den Algorithmus, jetzt wollte ich den Algorithmus wirklich verstehen, also habe ich diese Dekomprimierung wieder dekompiliert, habe ein bisschen aufgeräumt, habe Go-Tos in Ifs, For und Whiles, ja, vereinfacht und das alles ein bisschen zusammengefasst und alles, was ich so an Fehlern gefunden habe, dabei das in lesbares C zu verwandeln, konnte ich recht schnell finden. Und am Ende hatte ich tatsächlich einen komplett lesbaren und bugfreien, sauberen C-Implementierung von diesem Kompressionsalgorithmus. Und jetzt konnte ich tatsächlich rausfinden, was dieser Algorithmus ist. Es ist tatsächlich eine sehr einfache Wörterbuchbasierte Kompression mit tatsächlich einfach nur einer Liste am Anfang von Kompressionswörtern, auf die referenziert wird. Die nennt sich LZSS und hat tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Artikel mit einem sehr interessanten Statement. Die meisten Implementierungen kommen von einem öffentlichen Code von Haruhiko Okumura. Und da ist noch eine kleine Zitation am Ende. Simtel.net Mirror, eine Implementierung von 1999. Der Dekomprimierungscode war tatsächlich einfach von Wikipedia komprimiert, verlinkt. Ich hätte ihn einfach nehmen können. Es war tatsächlich in 1999. 1989 auf dem BBS gepostet worden und es ist komplett öffentlicher Code, passt auf einen Bildschirm, es ist wirklich ein sehr einfacher Algorithmus. Die Broadcom-Version ändert ein paar Konstanten, aber größtenteils ist es ziemlich gleich. Also dein Broadcom-Option-ROM ist tatsächlich komprimiert mit einem alten Kompressionscode, den irgendjemand in 1989 auf dem BBS gepostet hat. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir eine Menge Zeit und Schmerz sparen können. Aber naja, das Einzige, was man jetzt also noch da hätte besser machen können, ist einfach rausfinden, dass man es nicht machen musste. Aber hey, ich habe es rausgefunden, ohne dass ich es tatsächlich jetzt einzeln rausfinden musste. Ja. Naja, nachdem ich den Code dekomprimiert hatte und in das API reingekommen bin, habe ich den Code dekompiliert und dekomprimiert und dann stellt sich raus, dass der Kern in ARM Cortex-M3 ist und ich weiß nicht, was für einer genau, das wusste ich vorher nicht, aber das habe ich dann endlich rausfinden können. Es ist ein sehr üblicher Mikrocontroller, wie dass man es auch auf vielen STM32 findet. Und der API hat außerdem jede Menge Peripherie, die nicht in den PCIe gemappt sind, sondern komplett nur für diesen API-Prozessor sind. Und da hätte ich gerne Zugriff drauf. Also, und weil ich jetzt weiß, wie ich das Ganze dekomprimieren kann, konnte ich jetzt ein Werkzeug schreiben, um das alles zu bauen und zu komprimieren. Und auch wenn manches davon noch ein bisschen mysteriös war, vor allem die Abbild-Präambeln, habe ich trotzdem schon mal was bauen wollen und damit ich erstmal direkt vom Speicher booten kann, weil es einfach für die Entwicklung einfacher ist. So, und dann finde ich raus, dass die API-Firmware mit RSA signiert ist, anscheinend. Oh nee, das sieht schlecht aus. Oh nein, nein, nein. Ja, da werde ich plötzlich sehr deprimiert. Ich habe also danach mit diesem Projekt nur weitergemacht, nachdem ich andere gut dazu gepusht haben, das zu machen. Leute haben mir erzählt, vielleicht prüfen sie die Signatur ja gar nicht. Vielleicht ignorieren sie sehr komplett die Signatur, die sie da hingepackt haben. Da bin ich vielleicht ein bisschen skeptisch. Aber ja, habe ich erwähnt, dass Reverse Engineering eine ziemliche emotionale Achterbahn ist. Naja, mehr dazu später.
Also habe ich mir das genauer angeschaut. Also es gibt einen Mailbox-Mechanismus, wo das SRAM, wo man Dinge ins SRAM schreiben kann. Und einer kann das Scratch Reads und Scratch Writes machen. Was heißt das? Also wir können Dinge schreiben, die zwar gecheckt werden, aber es gibt andere Teile, die dann nicht gecheckt werden und diese Teile, die nicht gecheckt werden, sind aber am Teil des APE-Codes. So, also was ich quasi machen musste, ist einen Teil dieses Balancing-Checks überschreiben und dann konnte ich Code ausführen. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt daran gedacht, dass es diese Firmware gibt, weil das kann man einfach auch vom Host her machen. Also das Einzige, was es spart, ist, dass man vom Host her die Firmware flashen muss. Aber ich habe nicht so wirklich Vulnerabilities gefunden, Verwundbarkeiten gefunden. Also habe ich ein bisschen Shellcode für das APE geschrieben. Ich habe diesen Mailbox-IPC-Mechanismus ausgenutzt, der eigentlich ist für die APE-Firmware selbst. Und der erlaubt uns einfach, Dinge ins Memory zu schreiben, zu lesen und an gewisse Orte zu springen. Also wenn man dann versucht, etwas zu laden, das in dieser CPU lesen möchte, aber nicht existiert, dann macht die halt komische Dinge und das musste ich dann noch ein bisschen ausbessern, damit das nicht crasht, damit die CPU nicht crasht. Und so konnte ich schlussendlich mit meinem Shellcode alle APE-Memory-Klassen anschauen. Und nun war ich endlich fähig, den APE-Bootroom zu dumpen, auszulesen. Wir hatten also nun eine schönere Kopie des dekomprimierten Code. Und mit einigen Abhängigkeiten, aber ich wusste jetzt, dass das Image hat eine Möglichkeit zu booten. Es kann auch aus dem SRAM booten, nicht aus dem Flash, was ganz nützlich ist. Außerdem kann das Ape Bootroam Bootroam checkt diese RSA-Signatur nicht. Warum ist die überhaupt da? Ja, ich will einfach sagen, manchmal machen die einfach die Signatur ohne Grund. Und jetzt war ich soweit, damit ich gültige Firmware-Images ausführen könnte. Ich hatte Build-Tooling, das mein komprimiertes Format erstellen konnte. Ich hatte die Kompression, also ich brauchte noch die Komprimierungsfunktion, aber da gab es den Originalcode vom BBS und auch etwas Debug-Tooling habe ich noch geschrieben, das mit den IPA-Registern schreiben kann. Und um das Ganze dann besser zu verstehen, also ich hatte keine Ahnung, was die einzelnen Registern des AP bedeuten. Broadcom hat da ein Manual, damit man Treiber schreiben kann. Das hat mir geholfen, aber für das Ape, das ist komplett undokumentiert. Broadcom hat ein Diagnostiktool, das ein paar Infos über einige Register zur Verfügung stellt. Man kann damit Dinge lesen und schreiben. Das hilft einfach zu sehen, was der aktuelle State ist, aber andere musste man halt einfach schätzen, was das heißen würde. Das iPad hat ein paar spezielle Peripherien. Das ist ein Standard-Interface zwischen dem Mac und dem Phy, ein paralleles Interface, das man typischerweise nutzt, aber für das NCSI wird es auch benutzt, um die Controller miteinander zu verbinden. Es hat eine Peripherie, um mit den verschiedenen Netzwerkports zu kommunizieren, um Daten zu senden und zu empfangen. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass das IP all diesen Netzwerktraffic sieht, weil der CPU zu schwach ist. Deswegen gibt es ein paar Filter, die sind in Hardware implementiert, die halt filtern, was effektiv ans IP weitergeleiten soll. Und ich habe da einige Dinge nicht genau angeschaut, weil es eher nach langweiliger Management-Funktionalität ausgesehen hat. Aber die Idee ist, dass man alle Hauptgeräte-Register anschauen kann. Hier seht ihr das IP-Block-Diagramm. So sieht es effektiv aus. Also wir haben diese Cortex-M3, wir haben das Mac, das uns erlaubt, zum BMC zu verbinden. Wir haben den SM-Bus, der uns nicht so genau interessiert. Wir haben Netzwerk TX und RX, also für Senden und Empfangen. Und wir haben, also und da können wir uns quasi an alle Netzwerkports dranhängen. Und ja, und was macht das IPS effektiv? Wir wissen, dass es ans BMC angehängt werden soll und die Netzwerkverbindung teilen soll. Aber was macht es die ganze Zeit? Es schaut sich eigentlich nur Ethernet-Frames an und schreibt sie weiter ans BMC. Und das ist eigentlich ganz einfach und ja, also es ist eigentlich ein UART über Ethernet. Ja, es ist eigentlich ein UART. Und die Performance ist nicht so großartig. Also was das Base eigentlich macht, es macht Memcopies aus einer FIFO an einen anderen Ort und diese werden ausgeführt. Das geht dann direkt in den Memory Mapped Bereich und setzt irgendwelche Register. Und auf der anderen Seite, auf der Empfangerseite, ist es dasselbe in die andere Richtung. Wir lesen, von einem Port und es wird zum BMC gesendet. Das ist das, was das IPE immer und immer wieder macht. Es macht effektiv Memcopies von Ethernet Frames von einem Interface zum anderen hin und her. So, aber was könnte das App denn machen, wenn die Firmware kompromittiert würde? Also, wir haben gesehen, es gibt diese Management-Filter, die uns sagen, ob gewisse Packets ans App weitergeleitet werden sollen. Und das wird typischerweise mit MAC-Adressen gelöst. Und wenn man aber Traffic hat, der zum Beispiel Broadcast oder Multicast ist, was passiert dann? Der Managementfilter wird, also wenn der Managementfilter funktioniert so, wenn es ein bestimmtes Feld hat im IP-Header, dann wird es ans IP weitergeleitet. Und diese Dinge sind so, ja, schließen diverse Dinge aus mit Broadcast und ähnliches. Und wir können aber auch gewisse Frames, genau, also das IP kann auch Dinge nur an, man kann auch Dinge nur ans IP senden, übers Ethernet. So. Und wir können auch Man in the Middle machen. Und wenn wir uns das mal so überlegen, dann ist es eigentlich sehr alarmierend, weil so ein BMC hat häufig auch ein Standardpasswort gesetzt noch. Und ja, man könnte jetzt einfach sich auf irgendeinen Server über dieses IP einloggen, oder? Aber vielleicht könnte man ja auch SSH machen. Oder den Host Key. Aber ja, wie viele Server... Wieder dasselbe Problem. Anstatt ein Default-Passwort gibt es dann häufig einen Default-Host-Key oder der Host-Key wird gar nicht gecheckt. Und, aber wie viele Leute prüfen den SSH-Host-Key überhaupt? Ich meine, ja, wenn ihr einen Server habt und das IP ist bereits kompromittiert, dann werdet ihr das wahrscheinlich nicht merken. Ja, zum Schluss möchte ich mich über ein paar Code-Skelette oder ein paar Skelette noch zeigen, die ich Skelette oder Leichen finden, die ich in dieser Firmware gefunden habe, die ich einfach sehr amüsierend fand. Das erste ist das Great Broadcom Bitbang. Das werdet ihr nicht glauben, was das ist. Also wir haben die Firmware ja ersetzt vom Ape und wir hatten auch ein CSI, das jetzt auf offener Firmware lief, aber nur nachdem die Maschine eingeschaltet wurde. Also ein Teil dieses Dings ist ja, dass man die Maschine auch zugreifen kann, wenn sie nicht eingeschaltet ist. Aber das hat bei uns nicht funktioniert. Wir mussten die Maschine effektiv ausschalten und wieder einschalten. Und wir dachten uns, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Initialisierungen, die fehlen. Und was wir uns gefragt haben, was schaltet denn die Maschine ein aus dem Code, wenn man sie zuerst zum ersten Mal einsteckt? Dieses ist der Code, den wir gefunden haben in der reversen Firmware. Und wir haben das ein bisschen schon vereinfacht für euch. Das in C umgeschrieben. Es sucht die Chip-ID-Register, es liest die und es macht nur Dinge, wenn das Chip-ID-Register 0 ist. Und das ist sehr komisch, weil das Chip-ID-Register ist eigentlich ein Read-Only-Register, das uns sagt, was für ein Chip das ist, mit welcher Hardware-Revision. Das sollte eigentlich nie 0 herausgeben. Aber es gibt diesen Code, der uns sagt, wenn es 0 ist, dann mach was anderes. Und so haben wir mal ein bisschen genauer angeschaut, mit diesen GPIOs rumgespielt, die für das IP reserviert sind. Und mal geschaut, was die machen, wenn das irgendwie 0 oder eben nicht 0 sind. Und habe ich schon erwähnt, dass es schön ist, Schemas zu haben von einem Serverboard? Schauen wir uns doch das mal genauer an, dieses Schema. Hier seht ihr diesen BCM-Chip, den wir reverse-engineeren wollen. Und auf der linken Seite haben wir diesen mysteriösen Chip, den wir nicht kennen. Ihr seht, dass das IPE GPIOs hat diese sind da links. Und jetzt habt ihr aber mehr Pins, die in diesen BCM-Chip hineingehen. Und was machen diese Pins jetzt da rechts? Das sind die PCI Clock Pins, Reference Clock. PCI ist ein differenzielles Interface mit mehreren Lines. Und um die Clock darüber zu synchronisieren, gibt es eine Referenz-Clock-Signal, das dann benutzt wird, um die anderen Clocks abzuleiten. Also ihr habt zum Beispiel 16 Lines PCI Express, aber der Clock wird von diesem einen Ort generiert. Normalerweise kommt das von der Host-CPU. Aber jetzt kommt das von diesem seltsamen Chip, der CBTL01023 heißt. Und was macht dieses Ding genau? Es ist ein... Okay, lest selber. Differential Channel Multiplexer und Demultiplexer. Der aus diesem App herauskommt, das geht, also das Signal kommt aus dem App, geht dann in diesen seltsamen Multiplexer und kommt dann raus mit dem Referenz-Clock, also mit dem Referenztakt vom PCI-Express. Obwohl das normalerweise der Referenztakt umgekehrt gemacht wird. Und das Ganze wird dann irgendwie noch mit dem anderen GPI kontrolliert. Das ist eigentlich ein Clock-Chip, der das dann einen oder es ist ein Multiplexer, der das mit einem oder anderen Ende verbindet, der dann irgendwelche PCI-Express verbindet.
Und da können wir sehen, jetzt irgendwas ist hier falsch, weil die Hardware ist noch nicht mal initialisiert und irgendwas hier wird also versucht zu reparieren im Come-Up von einem anderen Chip, aber es stellt sich raus, dass Broadcom das hardgecodet hat, sodass die Non-APE-Teile erst hochfahren nach ein paar Clock-Cycles vom PCI-Express, weil der Host-PCI-Express-Bus wird zwar immer da sein, außer man möchte halt diese Funktion mit dem BNC hinzufügen. Und statt dieses Problem zu beheben, haben sie einfach gesagt, dass jeder Kunde von Broadcom einen MUX-Chip auf das Mainboard drauf macht, damit der APE die Clock auf dem Board bitbangen kann, damit man diesen Fehler damit beheben kann, indem sie das einfach daraus bitbangen über diesen MUX, den Multiplexer. Ich mache da wirklich keinen Spaß. Falls ihr einen Server mit einem 5719 habt, und das ist tatsächlich immer noch ziemlich üblich bei so normalen Gigabit-Netzwerk-Motherboards, dann ist es tatsächlich wirklich so, dass der Hersteller von dem Server wahrscheinlich einen extra PCI-MUX-Chip raufmachen musste, weil Broadcom das tatsächlich als Design entschieden hat. Lächerlicherweise. So, naja, was kommt jetzt davon? Naja, ich habe das Ganze dann Project Ortega genannt, weil es alles Reverse Engineering von proprietärem Code ist, habe ich mich sehr beschandet gefühlt. Ich musste sehr viele seltsame Sachen finden, aber tatsächlich haben wir jetzt eine Open-Source-Firmware gebaut. Wir haben das eigene Copyright dran mit selbstgeschriebenem Code. Und tatsächlich ist es jetzt auch in kommerziellen Produkten, die veröffentlicht werden. Wir haben eine Menge für Dokumentation geschrieben. Genau, wie schon erwähnt, das ist sehr sauberes Reverse Engineering, was wir hier gemacht haben. Das heißt, da gibt es einige Sachen, wie zum Beispiel das BIOS vom IBM-PC. Und alle diese Sachen sind tatsächlich wegen diesem Reverse Engineering, ist das tatsächlich auch alles legal. Und weil ich jetzt von diesem Prozess halt ein bisschen beeinflusst war, konnte ich nicht zwingend die Ersatzfirmware selber schreiben. Das durfte ich nicht. Die hat netterweise Evan, aka MacLeod, geschrieben, alles in C++ und hat auch die Dokumentation von mir dafür nutzen können. Und diese Firmware kommt jetzt tatsächlich mit allen neuen Talos 2 und Blackbird Power 9 Systemen. Das heißt, diese Systeme sind jetzt tatsächlich final 100% offene Firmware. damit haben wir die Mission erreicht. Die Firmware wird auch veröffentlicht vom Linux-Hersteller Firmware Service. Die ist tatsächlich nicht nur für Talos-Systeme. Man kann sie auch auf allen PCI-Express-Karten, die den BCM 5719 benutzen, in PCs einsetzen. Die kann man tatsächlich einfach kaufen, falls man das haben möchte. Oder falls man damit basteln möchte, kann man das auch machen. Und tatsächlich gebt auch bitte nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass MacLord die Open Source Firmware dafür geschrieben hat. Und wie vorhin schon erwähnt, das war durchaus eine ganz schöne emotionale Achterbahn. Aber es gibt ein paar sehr interessante Aspekte von. Manchmal fühlt es sich sehr so an, als würde man das nie rausfinden, wie das alles funktioniert. Aber zum Beispiel, alle Register davon waren komplett unbekannt. Millionen davon, die kaum rauszufinden waren, was die Namen und Werte davon sind. Und tatsächlich so, wenn man nach und nach einzelne Sachen rausfindet, kann man danach was anderes rausfinden. Und dann kommt das eine vom anderen. Und so nach und nach geht es weiter und weiter und dann steckt man irgendwo wieder fest. Also es ist tatsächlich ein ständiges Hin und Her zwischen diesem Sinn von Unmöglichkeit und ultimativer Freude und hey, es funktioniert alles und dann geht es wieder nicht und das immer und immer wieder. Und ich finde tatsächlich, dass dieses erfolgreiche Reverse Engineering erfordert tatsächlich, dass man diese Emotionen auch managt und damit klarkommt. Es ist im Grunde so ein hundertdimensionales Kreuzworträtsel, aber wenn man so nach und nach an den einzelnen Sachen arbeitet, kann man es schaffen. Ich hätte mich nicht gut in Reverse Engineering genannt, bevor ich dieses Projekt gestartet habe, was mir jetzt ein bisschen lächerlich vorkommt. Ich habe mir jetzt mal dieses Firmware-Image nochmal genauer angeguckt und festgestellt, dass es erstaunlich erkennbar ist jetzt, erstaunlich lesbar. Und dann habe ich herausgefunden, dass es halt vorher viel schwieriger für mich war. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das wirklich alleine schaffen kann. Und es beeindruckt mich immer noch nachhaltig. Aber ich habe auch halt eine Menge Interesse und Kuriosität. Und es motiviert mich sehr, dieses halt, ich kann jetzt komplett verstehen, was andere Leute da motiviert, weil man braucht eine Weile, um da reinzukommen, aber es hat eine sehr persönliche Motivation, die einen dazu bringt. Und zuletzt, kommt gerne mit in unsere Community. Wir haben einen IRC-Kanal, wo alle diese Arbeit koordiniert wurde. Die quelloffene Firmware ist tatsächlich zum Download verfügbar. Man kann die Dokumentation lesen von all dem Reverse Engineering, wo ich das alles dokumentiert habe. Und man kann auch gerne mich kontaktieren und Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob jetzt oder auch in einigen Jahren, ob irgendjemand vielleicht noch irgendwie mehr über dieses Gerät wissen muss. Ich bin wahrscheinlich mittlerweile die Person außerhalb von Broadcom, die am meisten darüber weiß. Insofern bin ich immer gerne dafür verfügbar, Fragen zu beantworten. Und zuletzt möchte ich gerne IBM danken dafür, dass sie die Power 9 Firmware veröffentlicht haben. Ohne das hätte das alles hier gar keinen Sinn ergeben. Und ich finde, das ist tatsächlich eine sehr, sehr beeindruckende Stunt. Ich möchte Raptor Engineering danken dafür, dass sie den Talos 2 erstellt haben und die ganzen Hardware-Sachen, die ich benötigt habe für dieses Projekt, zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte nochmal Evan danken dafür, dass er die Firmware geschrieben hat und ich möchte auch der Talos-Community danken für all die Unterstützung und Hilfe, die sie gegeben haben. Und ohne die ich das nie im Leben geschafft hätte, weil mir immer wieder gesagt wurde, wie wichtig Leuten dieses Ding ist und wie sehr Leute das gebraucht und gewollt haben. Und das war auch der einzige Grund, warum dieses Projekt tatsächlich am Ende fertig geworden ist und warum ich diesen Erfolg haben konnte, dieses Projekt zu vervollständigen, was tatsächlich ein Ergebnis ist, das mich immer noch sehr erstaunt. Okay, die Aufs und Abs vom Reverse Engineering. Vielen lieben Dank, Hugo, für den Talk. Wir haben jetzt noch einiges an Zeit für Fragen. Macht gerne Schlangen an dem Mikrofon. Ich sehe, es gibt hier schon eine Frage aus dem Internet. Die können wir direkt stellen.
Ja, es gibt zwei Fragen aus dem Internet. Die erste ist, ohne diesen NIC-Piggyback-Mode, wo man Dinge aneinanderhängen kann, könnte man Attacken ans Ape ausführen oder nicht? Also, dass die Firma, die, also denkt daran, die Firma wird von einem SPI-Flash geladen. Sobald man das editieren kann, kann man natürlich alles andere auch attackieren. Ihr könntet auch diesen Flash auslesen, ihr könntet diesen neu schreiben. Es gibt auch Wege, wie das Gerät damit. Also man könnte das auch automatisch editieren, aber wenn, ja, was das Ape alles machen könnte, das ist, also niemand stoppt euch eigentlich, ohne dieses Ape zu arbeiten. Wenn ihr euch darüber Sorgen macht, dass ein Attacker physischen Zugriff hat zu einer Maschine, dann könnte man das Ape reaktivieren natürlich, aber mit all meinem Reverse Engineering habe ich keine Remote Exploitations gefunden. Das eigentliche, das Einzige, was es macht, ist Memcopies hin und her. Es ist, ja, und die MIPS-Cores sind zum Beispiel überhaupt nicht involviert. Also eine Vulnerability innerhalb des Apes kann nicht unbedingt, also es kopiert das einfach blind hin und her in das BMC und nicht in den MIPS-Core. Es gibt eine zweite Frage. Würde eine neue Open Source oder die neue Open Source Firmware uns erlauben, einige eigene Protokolle zu implementieren, zum Beispiel für VPN Offloaders, oder ist das Ape gar nicht leistungsfähig genug dafür? Also es ist ein Cortex-M3, das ist ungefähr das, was ihr von einem Mikrocontroller erwarten könnt. Er ist nicht stark, er macht mehr oder weniger nur Memcopies, um den BMC ans Netzwerk zu verbinden. Es ist viel weniger als Gigabit. Also das ist nicht etwas, das ihr wirklich nutzen könnt, um leistungsfähige Verschlüsselung damit zu betreiben. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, dass man das nutzen könnte, einfach um Managementfunktionen auf dem Ape selber auszuführen. Ja, das wäre wahrscheinlich möglich, solange das nicht rechenintensiv ist. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt bestimmt Dinge, die man machen kann, aber vergisst sowas wie VPN, wo man Daten in Gigabitrate verschlüsseln muss. Eine Implementation in einem bestimmten ARM-Core sagt, dass es eigentlich Self-Hosted Debugging geben könnte. Habt ihr das genutzt, um einen Debug-Stop zu setzen im V3-Core? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe mit dem Envic rumgespielt ein bisschen, aber ich habe die Debug-Register nicht genau angeschaut oder ob es irgendwelche JTAG-Funktionalität gibt, die man nutzen könnte mit JPEG oder Debugging in dieser Art. Das, ja, habe ich alles nicht versucht zu nutzen, denn die Debug-Funktion des Cortex zu nutzen. Es ist alles einfache Shell-Skript. Wahrscheinlich würde man das relativ einfach finden, weil es wahrscheinlich irgendwelche Versionsregister gibt, würde man wahrscheinlich relativ schnell finden, wenn ihr mal mit diesem Debug-Tooling herumspielt. Aber ich weiß es nicht, ich habe es nicht versucht. Die nächste Frage, Mikrofon 1. Gibt es Tipps oder Empfehlungen, die man an Hersteller von proprietären Firmware geben kann, wie sie es besser machen können? Also das erste, was ich gemacht habe, ist einfach einen Flash-Dump gemacht, also einen Hex-Dump, und ich habe das mal angeschaut. Ich habe mir geschaut, wie sieht das aus. Ich habe Tools wie Bigwork genutzt, die einfach bekannte CPU-Instruktionen suchen und dann herausgefunden haben, hey, das ist MIPS. ARM hat es nicht gefunden, weil der ganze ARM-Code komprimiert war. Aber ich wusste halt, ja, es hat irgendwas mit MIPS drauf, und wenn du dann Bitwalk laufen lässt, dann sagt er dir, ah, das ist das und das in dieser, der sagt einem dann ziemlich klar, das ist ein PXE-Option-ROM, und das dauert dann nicht so lange, bis man herausfindet, dass es, ja, wo man das ganze Image-Layout herausfindet. Ich suche gerade die Slide. Dieses Image-Layout hier, wo ihr das findet. Und das meiste ist wirklich so, man schaut sich das mal von Auge an, man findet die MAC-Adresse des Geräts, es wird relativ offensichtlich. Es ist wirklich ein bisschen so wie Kreuzworträtsel lösen, wie ich gesagt habe, und dann weiß man, ah, das ist das, und dann findet man was anderes raus und so weiter. Ich hoffe, das hilft. Vielen Dank, das Mikrofon 1 ist sehr beliebt. Danke für den Vortrag. Eine Anschlussfrage, wenn es darum geht, Dinge an die Hardware auszulagern. Jetzt, wo wir die Firmware auf dem App kontrollieren, könnten wir mehr Features freischalten, die bis jetzt für den Treiber nicht freigeschaltet sind. Wenn es darum geht, was man, wenn ihr etwas Sinnvolles findet, was man darauf machen kann, dann würde das natürlich geben. Aber das App wurde entwickelt für das MCSI, und es gibt halt nicht viel Features darauf, die allgemein nutzbar sind. Das ist sehr speziell für diese Hardware und für Management übers Netzwerk. Und die Peripherie ist halt auch sehr spezifisch darauf.
Ja, und der nächste.
Du hast erwähnt, dass es eine Signatur gibt, die aber nicht geprüft wird. Gibt es nun also was ist denn die Idee, dass man eine signierte Firmware überhaupt macht? Oder gäbe es die Möglichkeit, eigene einfache Firmware zu signieren? Also der Bootloader ist ein Mask-ROM, der ist im Silizium drin, hardcoded im Silizium, im Chip. Und wenn man da mehr Kontrolle darüber kriegen möchte, müsste man prüfen, dass das nicht geändert wurde. Und der Host hat die Möglichkeit, die Firmware neu zu flashen und alle Hardware-Register. Das heißt, die Firmware kann da nicht eingreifen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch was anderes auf das Flash schreiben.
Und eine letzte Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, ob auch verglichen wurde, ob die Firmware kompatibel ist mit anderen Broadcom-Interface-Karten. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß, dass sich da einiges geändert hat in letzter Zeit, dass vor allem jetzt die neuen Broadcom nicht die 10 Gigabit können, dass sie einiges anders machen. Und ich glaube auch, dass sie die Signaturen überprüfen ziemlich sicher und dass dieser Trick dafür nicht funktioniert. Das ist auch eigentlich ein ziemlicher Standard für Netzwerkcontroller. Diese Signaturen zu überprüfen. Broadcom macht das ziemlich sicher und Intel macht das ziemlich sicher auch. Es ist auch nicht so schwer zu überprüfen. Da gibt es so einen Marketing-Brief bei jedem Chip. Wenn da steht, dass er Secure Boot hat, kann man ziemlich sicher sein, dass dieses Signatur-Checking direkt in der Hardware ist. Die andere Sache, die ich dazu sagen würde, ist, der 10-Gigabit-Chip ist sehr anders. Ich glaube aber, dass Broadcom diese Tiger-IP, auf der dieser Chip hier noch basiert hat, die in 97 begonnen hat, dass sie das nicht mehr benutzen mittlerweile. Ich glaube, das ist alles wegverworfen mittlerweile. Aber ja, genau, das ist halt immer noch so einer der letzten Chips, die man von Broadcom noch für die 1-Gigabit-Klasse kriegen kann. Okay, danke an alle für die vielen Fragen. Danke, Hugo, für den Talk. Bitte noch einen Applaus.